Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute Edsger Wiebe Dijkstra, der Informatiker, der die Einfachheit liebte und die Technik ablehnte. Von und mit Helena Schulz.
Er war der erste Informatiker der Niederlande und hat extrem viele wichtige Beiträge zur Informatik geleistet. Einer dieser Beiträge ist sein Algorithmus zur Berechnung von kürzesten Pfaden in einem Graphen, welcher nach ihm benannt wurde. Diesen Algorithmus und das Leben dieses eigenwilligen Mannes werde ich heute betrachten. Ich möchte euch Edsger Wiebe Dijkstra vorstellen, den Informatiker, der die Einfachheit liebte und die Technik ablehnte. Geboren wurde er am 11. Mai 1930 in den Niederlanden, genauer gesagt in Rotterdam. Dort verbrachte er seine Kindheit gemeinsam mit seinen Eltern, Douwe Wiebe Dijkstra und Brechtje Cornelia Kruiper. Sein Vater war Chemiker und Präsident der Niederländischen Chemischen Gesellschaft, unterrichtete Chemie an einer weiterführenden Schule und leitete diese auch nach einigen Jahren. Seine Mutter war Mathematikerin, hatte allerdings nie einen formellen Job. Durch sie hat Edsger die Einfachheit lieben gelernt. Er sagte einmal, dass er seine Mutter gefragt habe, ob Trigonometrie ein schwieriges Thema sei.
Sie antwortete mir, dass ich einfach alle Formeln lernen müsse und dass ich auf dem falschen Weg sei, wenn ich mehr als 5 Zeilen benötige, um etwas zu beweisen.
In seinen späteren Arbeiten stellte er immer wieder seine Fähigkeit unter Beweis, schwierige Konzepte so simpel wie möglich umzusetzen. Obwohl seine beiden Eltern also Wissenschaftler waren, zeigte er während seiner Schulzeit kein großes Interesse an Mathematik, Naturwissenschaften oder Technik. Er wollte am liebsten Jura studieren und die Niederlande damit bei den Vereinten Nationen vertreten. Seine Eltern hatten allerdings andere Vorstellungen von der Laufbahn ihres Sohnes und schlugen ihm vor, Mathe und Physik zu studieren. So ging er also nach seinem Schulabschluss an die Universität Leiden und folgte der Idee seiner Eltern. Das Studium schien ihm dann doch aber ganz gut zu gefallen, zumindest so gut, dass er es schaffte, seinen Bachelor mit 21 Jahren zu beenden. In dieser Zeit in Leiden muss es irgendeinen Auslöser dafür gegeben haben, dass Edsger sich plötzlich entschied, das Programmieren zu lernen. Vielleicht gab es einen Kommilitonen, der ihm davon erzählte, oder einen Professor, der sein Talent zum logischen Denken erkannte und ihn ermutigte, dem Programmieren eine Chance zu geben. Jedenfalls schrieb sich Edsger nach seinem Bachelorabschluss für einen Programmierkurs in Cambridge ein. Sein Lehrer dort war Maurice Vincent Wilkes, ein erfolgreicher britischer Informatiker. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, auf welchem Stand sich die Informatik in der Welt befand, als Dijkstra das erste Mal mit ihr in Kontakt kam. In unserer Geschichte befinden wir uns gerade im Jahr 1951 und damals gab es den Begriff Informatik noch nicht einmal. Erst in den 60er Jahren wurde dieser überhaupt geprägt. Bis dahin wurde die Computerprogrammierung eher als Kunst oder Handwerk angesehen. Der amerikanische Informatiker Harlan Mills beschrieb im Jahr 1986 die Situation rückblickend mit folgenden Worten. Programmieren wurde vor den 1970er Jahren als eine private, rätsellösende Aktivität angesehen, bei der Computeranweisungen geschrieben wurden, um als Programm zu arbeiten. Die Informatik sollte also noch einige Jahre lang nicht als Wissenschaft angesehen werden. In den frühen 1950er Jahren waren elektronische Computer tatsächlich auch noch eine Neuheit. Dabei handelte es sich keineswegs um kleine Heim-PCs, wie wir sie heutzutage kennen. Die ersten Computer waren riesige Rechenmaschinen, die in Maschinencode programmiert wurden. Erst 1954 kam dann die erste Hochsprache auf. Hochsprachen sind der natürlichen Sprache, beziehungsweise dem Englischen, sehr viel näher als Maschinencode und sind deshalb für Menschen leichter les- und schreibbar. Als Edsger in Cambridge das Programmieren lernte, gab es solche Sprachen noch nicht. Einen Einstieg in das Programmieren zu finden, war also schwierig. Doch Edsger fand Gefallen an den Dingen, die Wilkes ihn gelehrt hatte. Mit dieser neuen Fähigkeit kehrte er nun zurück nach Leiden, um sein Studium fortzuführen. Die Möglichkeit, Informatik zu studieren, gab es damals, wir können es uns denken, noch nicht, und so entschied er sich für einen Master in theoretischer Physik. Allerdings tat sich ein Jahr nach Beginn seines Masters für ihn doch eine Möglichkeit auf, der Programmierung zumindest nebenbei nachzugehen. Er bekam einen Job am Mathematischen Zentrum in Amsterdam, welches heute den Namen Zentrum für Mathematik und Informatik trägt. Im März 1952 wurde er dort als der offiziell erste Programmierer der Niederlande angestellt. Sein Job war es, verschiedene Maschinen zu programmieren. Betreut wurde er dort von Adrian van Weinraden, dem Direktor der Berechnungsabteilung am Mathematischen Zentrum.
Nachdem ich 3 Jahre lang programmiert hatte, hatte ich ein Gespräch mit Adrian van Weinraden, der damals mein Chef am Mathematischen Zentrum in Amsterdam war. Für dieses Gespräch werde ich ihm so lange dankbar bleiben, wie ich lebe. Der Punkt war, dass ich gleichzeitig theoretische Physik an der Universität Leiden studieren sollte. Und da ich die beiden Aktivitäten immer schwieriger zu kombinieren fand, musste ich mich entscheiden, entweder das Programmieren zu beenden und ein echter Physiker zu werden oder mein Physikstudium nur mit minimalem Aufwand zu einem formalen Abschluss zu bringen und zu werden, ja was, ein Programmierer? Aber war das ein respektabler Beruf? Was war denn Programmierung? Wo war der solide Wissensbestand, der ihn als intellektuell respektable Disziplin unterstützen konnte? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich meine Hardware-Kollegen beneidete, die, wenn sie nach ihrer Fachkompetenz gefragt wurden, zumindest darauf hinweisen konnten, dass sie alles über Vakuumröhren, Verstärker und den Rest wussten, während ich das Gefühl hatte, angesichts dieser Frage mit leeren Händen dazustehen. Voller Bedenken klopfte ich an van Weinradens Bürotür und fragte ihn, ob ich für einen Moment mit ihm sprechen könne. Als ich einige Stunden später sein Büro verließ, war ich eine andere Person. Nachdem er geduldig auf meine Probleme gehört hatte, stimmte er zu, dass es bis zu diesem Moment nicht viel Programmierdisziplin gab. Aber dann erklärte er leise, dass automatische Computer bleiben würden, dass wir erst am Anfang seien. Und könnte ich nicht eine der Personen sein, die berufen sind, das Programmieren in den kommenden Jahren zu einer respektablen Disziplin zu machen? Dies war ein Wendepunkt in meinem Leben und ich beendete mein Physikstudium so schnell ich konnte.
Nach diesem Ereignis und nachdem er seinen Master 1956 zu Ende gebracht hatte, wurde er am Mathematischen Zentrum Vollzeit angestellt. Zu diesem Zeitpunkt stellte er dort gerade die Programmierung eines neuen Computers, genannt AMAC, fertig. Nun sollte dieser öffentlich präsentiert werden, um den Massen die Fähigkeiten des Computers zu demonstrieren. Edsger brauchte also ein Problem, was der AMAC lösen konnte. Da das Publikum aus Menschen aus allen möglichen Bereichen bestand, mussten dieses Problem und auch das Programm, was das Problem löste, auch für Nicht-Informatiker verständlich sein. Das war genau die richtige Aufgabe für Edsger, der die Einfachheit so sehr liebte. Er entschied sich dafür, ein Programm zu entwerfen, das einem die kürzeste Strecke zwischen 2 Städten berechnen konnte. Zu Demonstrationszwecken benutzte er eine reduzierte Straßenkarte der Niederlande, die aus 64 ausgewählten Städten bestand. Nun musste er sich nur noch einen Algorithmus überlegen, ein Prinzip, nach dem diese Strecken gefunden werden konnten.
Was ist der kürzeste Weg von Rotterdam nach Groningen? Im Allgemeinen, von Stadt zu Stadt. Es ist der Algorithmus für den kürzesten Weg, den ich in ungefähr 20 Minuten entworfen habe. Eines Morgens war ich mit meiner jungen Verlobten in Amsterdam einkaufen und müde setzten wir uns auf die Kaffeeterrasse, um eine Tasse Kaffee zu trinken, und ich dachte nur darüber nach, ob ich das tun könnte, und entwarf dann den Algorithmus für den kürzesten Weg. Wie gesagt, es war eine 20-minütige Erfindung. Tatsächlich wurde es 59 veröffentlicht, 3 Jahre zu spät. Die Publikation ist immer noch lesbar, sie ist in der Tat sehr schön. Einer der Gründe, warum es so schön ist, war, dass ich es ohne Bleistift und Papier entworfen habe. Ich habe später erfahren, dass einer der Vorteile des Entwerfens ohne Bleistift und Papier darin besteht, dass Sie fast gezwungen sind, alle vermeidbaren Komplexitäten zu vermeiden. Schließlich wurde dieser Algorithmus zu meinem großen Erstaunen zu einem Eckpfeiler meines Ruhmes.
Die Idee dieses Algorithmus, betitelt als Dijkstra-Algorithmus, wollen wir uns nun gemeinsam ansehen. Zunächst brauchen wir eine Repräsentation unserer Straßenkarte. Wir wollen unsere Städte darstellen und die Straßen, die diese verbinden. Die Repräsentation, die sich Edsgars Algorithmus zur Hilfe nimmt, ist ein Graph. Graphen eignen sich auch, um verschiedene andere Szenarien abzubilden. Man kann sie zum Beispiel als Darstellung eines sozialen Netzwerks oder eines Rechnernetzes verwenden. Graphen bestehen immer aus Knoten und Kanten. Die Knoten sind in unserem Fall die Städte und man kann sie sich als simple Kreise vorstellen. Ein Kreis für jede Stadt. Die Kanten sind die Straßen und sie werden als Linien dargestellt, die zwei Knoten verbinden. Jetzt müssen wir nur noch angeben, wie viele Kilometer lang welche Straße ist. Das machen wir mit Hilfe von Kantengewichten, was für unsere Darstellung heißt, dass wir einfach die Kilometeranzahl an die jeweilige Kante ranschreiben. Nun wollen wir also kürzeste Pfade innerhalb eines Graphen finden. Wir legen dafür einen Startknoten fest und berechnen jeweils den kürzesten Pfad von diesem Startknoten zu allen anderen Knoten. Eine intuitive Idee wäre jetzt, immer alle möglichen Pfade zu finden und dann letztendlich den kürzesten auszuwählen. Der Dijkstra-Algorithmus wählt allerdings eine effektivere Strategie, bei dem alle Knoten des Graphen nach einem bestimmten Prinzip durchlaufen werden und die Pfade dadurch gefunden werden. Zur Hilfe nehmen wir uns dafür eine Menge M, die alle bereits aufgesuchten Knoten enthält, die noch Nachbarn haben können. Die Nachbarn eines Knotens sind alle Knoten, die von ihm aus durch eine einzige Kante erreichbar sind. Am Anfang schreiben wir in M den Startknoten hinein, denn hier wollen wir unsere Suche beginnen. In die Knoten schreiben wir jetzt die bisher kürzeste Fahrtlänge zu diesem Knoten hinein und aktualisieren sie immer, wenn wir einen kürzeren Pfad gefunden haben. Beim Startknoten ist das 0. Bei allen anderen Knoten schreiben wir zu Beginn unendlich hinein, wir verändern diese Werte aber mit der Zeit. Das Vorgehen in jedem Schritt des Algorithmus sieht jetzt so aus. Wir entnehmen aus M den Knoten mit der bislang kürzesten Pfadlänge und behandeln alle seine Nachbarknoten folgendermaßen. Falls dieser Nachbarknoten die kürzeste Pfadlänge unendlich hat, dann tragen wir ihn in M ein. Und falls wir für den Nachbarknoten eine neue, kürzeste Pfadlänge gefunden haben, aktualisieren wir diese und schreiben an den Knoten die Kante ran, die für die kürzeste Pfadlänge in den Knoten hineinführt. Das ist die sogenannte Vorgängerkante. Nachdem wir den Algorithmus vollständig durchlaufen haben, was der Fall ist, wenn die Menge M leer ist, können wir die Vorgängerkanten bis zum Startknoten zurückverfolgen, um unsere kürzesten Pfade abzulesen. Schauen wir uns diesen Algorithmus nun mal an einem Beispiel an, um den Ablauf zu verdeutlichen. Als Graph nehmen wir das Haus vom Nikolaus. Das heißt, wir haben 5 Knoten, einen an der Dachspitze und 4 weitere als Eckpunkte des Hauses. Den Knoten an der Spitze nennen wir A, den links darunter B, den rechts daneben C, den unten links D und den unten rechts E. Die Kanten ziehen wir nach dem bekannten Prinzip des Hauses des Nikolaus. Jetzt versehen wir unsere Kanten noch mit Gewichten. Die Kante zwischen A und B, also zwischen Dachspitze und dem Knoten links darunter, hat ein Gewicht von 5. Genauso wie die Kante zwischen B und C, also zwischen den oberen beiden Ecken des Hauses. Die Kante zwischen A und C hat ein Gewicht von 10. Alle anderen haben ein Gewicht von 1. Unser Startknoten soll A sein. Von A nach A gibt es keinen Pfad, weswegen wir in A eine 0 als kürzeste Pfadlänge schreiben. In alle anderen Knoten schreiben wir erstmal unendlich hinein. Wir initialisieren jetzt unsere Menge M, indem wir zunächst einfach A hineinschreiben. Jetzt können wir anfangen, den Graphen zu durchlaufen. Da A der einzige Knoten in M ist, nehmen wir ihn aus der Menge heraus und betrachten alle seine Nachbarn. Da gibt es zunächst Knoten B. Wir nehmen B in die Menge M auf und aktualisieren seine kürzeste Pfadlänge. Das ist 5, denn die Kante von A nach B hat ein Gewicht von 5. An den Knoten B schreiben wir jetzt die Vorgängerkante, also die Kante AB, ran. Der zweite Nachbar von A ist C. Auch C schreiben wir in M hinein und aktualisieren seine kürzeste Fahrtlänge und seine Vorgängerkante. Das sind 10 und die Kante AC. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. In M liegen gerade B und C. Und da B die kürzere aktuelle Fahrtlänge hat, wählen wir diesen Knoten aus. Der erste Nachbar von B ist C. Würden wir jetzt die Kante BC benutzen, hätten wir eine Fahrtlänge von 5 plus 5, also 10. Das wäre keine Verbesserung zur vorherigen Fahrtlänge, denn wir haben für C bereits die Fahrtlänge 10. Also machen wir an dieser Stelle nichts. Die anderen beiden Nachbarn von B sind D und E, also die Knoten ganz links unten und ganz rechts unten. Beide lassen sich von B aus über jeweils eine Kante mit dem Gewicht 1 erreichen. Also werden beide in M geschrieben und bekommen eine bisher kürzeste Fahrtlänge von 6. Auch hier werden wieder die Vorgängerkanten mitnotiert. Als nächstes nehmen wir D aus M heraus. Er hat die Nachbarn B, C und E. Würden wir von D zu B oder E laufen, würden wir keine Verbesserung sehen. Würden wir allerdings zu C laufen, hätten wir eine Fahrtlänge von 6 plus 1, also 7. Wir aktualisieren in C die Fahrtlänge auf 7 und die Vorgängerkante auf DC. Jetzt entnehmen wir E aus M. Hier ist für keinen der Nachbarn ein kürzerer Pfad als der bisher gefundene möglich. Das gleiche gilt im nächsten Schritt, wenn wir C aus M herausnehmen. Nun ist die Menge M leer und der Algorithmus terminiert, wird also beendet. Wir sind fertig. Jetzt können wir für jeden Knoten jeweils die Vorgängerkanten zurückverfolgen und so den kürzesten Pfad vom Startknoten A zu diesem Knoten finden. Für Knoten B ist es AB. Für C ist es ABDC. Für D ist es ABD. Und für E ist es ABE. Ein recht simples Prinzip, wenn man erstmal verstanden hat, wie der Algorithmus vorgeht, oder? Genau das war für Edsger das Ziel in der Entwicklung des Dijkstra-Algorithmus. Außerdem war sein Ansatz zur Berechnung der kürzesten Pfade deutlich effizienter als alle anderen Ansätze der damaligen Zeit. Sie hatten Laufzeiten in kubischer Größe, während Dijkstras Algorithmus nur quadratische Laufzeit hatte. Seine Berechnungen waren also deutlich schneller. Und dass er ihn innerhalb von 20 Minuten und nur in seinem Kopf entwickelt hat, macht seine Leistung noch viel beeindruckender. Auch heute hat der Dijkstra-Algorithmus noch eine hohe Relevanz. Alle theoretischen Entwicklungen im Problem kürzester Wege aus einer Quelle basieren auf dem Dijkstra-Algorithmus. Es gibt inzwischen mehrere Modifikationen des Algorithmus, die verschiedene Heuristiken verwenden, um die Laufzeit noch weiter zu verringern. Er wird außerdem in verschiedenen Routing-Protokollen für Computernetzwerke verwendet. Das heißt, wenn beispielsweise eine Nachricht innerhalb eines Netzwerks eines Unternehmens versendet werden soll, kümmert sich der Dijkstra-Algorithmus darum, den kürzesten Weg zwischen Sender und Empfänger zu finden. Während eines kleinen Ausflugs mit seiner Verlobten hatte Edsger also mal eben den Algorithmus entwickelt, der später so relevant für die Informatik werden sollte. Diese Verlobte war im Übrigen Maria Debitz, die er dann schließlich mit 27 im Jahr 1957 heiratete. Auch hier kam ihm wieder einmal in die Quere, wie unbekannt die Informatik noch immer war. Im Rahmen der Hochzeit musste er seinen Beruf angeben. Er sagte, er sei Programmierer, was für die Behörden allerdings nicht akzeptabel war, da es damals in den Niederlanden keinen solchen Beruf gab. So musste er auf dem Papier theoretischer Physiker bleiben. Er und seine Frau bekamen insgesamt 3 Kinder: Markus, Femke und Rutra Dijkstra. Letzterer folgte dem Beispiel seines Vaters und wurde selbst Informatiker. 1959 wurde der Dijkstra-Algorithmus veröffentlicht. Und zwar in dem Artikel Ein Hinweis zu 2 Problemen im Zusammenhang mit Graphen. Im selben Jahr schrieb er an der Universität von Amsterdam seine Doktorarbeit über die vom Mathematischen Zentrum entwickelte Elektrologika X1, welche der erste in den Niederlanden entwickelte kommerzielle Computer war. Auch danach hat er sein ganzes Leben lang weitergeforscht und damit sehr viele wichtige Beiträge zur Informatik geleistet. Er hat sich mit den Bereichen Betriebssysteme, verteilte Systeme, gleichzeitige Programmierung, Compilerkonstruktion, Programmentwurf und vielen mehr beschäftigt. Eine Menge seiner Arbeiten wurden Quellen neuer Forschungsbereiche. Einige der Konzepte, die heute in der Informatik Standard sind, wurden zuerst von Dijkstra identifiziert und oder tragen von ihm geprägte Namen. Er war schon länger interessiert am Unterrichten und an der Beziehung zwischen akademischer Informatik und der Softwareindustrie. 1962 wurde er dann Mathematikprofessor an der Technischen Hochschule Eindhoven. Es gab zwar an anderen Universitäten in den Niederlanden inzwischen endlich auch Informatiklehrstühle, Dijkstra wollte dort aber nicht unterrichten. Er war der Meinung, dass es für ein volles Informatikstudium noch keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage gab. Allerdings bot er seinen Studierenden die Möglichkeit, sich nach mindestens 3 Jahren im mathematischen Studium auf Themen der Informatik zu spezialisieren. Er sagte, dass ein Studium der Informatik stark mathematisch geprägt sei und fand, dass beispielsweise ein Einführungskurs für Programmierung eine rein mathematische Veranstaltung frei von Programmiersprachen sein sollte. Die Lehre sagte Edsger sehr zu. Und anders als manche andere Professoren sah er sie nicht nur als notwendige Aktivität an, sondern hielt sie für ein ernsthaftes Forschungsvorhaben. Wenn man die Erzählungen seiner Studierenden betrachtet, scheiden sich allerdings wohl die Geister, ob sein Unterrichtsstil großartig oder schrecklich gewesen ist. Man kann ihn auf jeden Fall als unkonventionell beschreiben. Am Anfang eines Semesters fotografierte er all seine Studierenden, um sich ihren Namen merken zu können. Bei seinen Vorlesungen machte er oft lange Pausen zwischen den Sätzen, um nachzudenken, und er weigerte sich stets, ein Lehrbuch für seinen Unterricht zu benutzen. Die einzige Ausnahme dabei war sein eigenes, was er hin und wieder benutzte, während es noch in Arbeit war. Außerdem verzichtete er strikt auf den Einsatz von Technik. Statt einen Overhead-Projektor zu verwenden, schrieb er alles Wichtige mit Kreide an die Tafel. Er ermutigte die Zuhörenden immer dazu, ihre eigenen Ideen auszusprechen und untersuchte diese dann gründlich. Wenn sie allerdings gegen seine Grundsätze verstießen, weigerte er sich, diese Ideen einzubeziehen. Seine Abschlussprüfungen waren stundenlange mündliche Prüfungen, die er einzeln mit den Studierenden in seinem Büro durchführte. Auch unter seinen KollegInnen war er berühmt für seine Art. Er wurde als witzig und redegewandt, aber auch als unhöflich, abrupt und grausam gegenüber anderen Fachleuten beschrieben. Er scheute sich nie, andere energisch zu kritisieren, und oft fehlten ihm soziale Kompetenzen. Das zeigt zum Beispiel die Art und Weise, wie er die Lehre von BASIC beurteilte, einer Programmiersprache, die Studierenden den Einstieg in die Programmierung erleichtern sollte.
Es ist praktisch unmöglich, einem Studenten gutes Programmieren beizubringen, wenn er vorher in BASIC programmiert hat. Als potenzielle Programmierer sind sie geistig verstümmelt, ohne Hoffnung auf Besserung.
Trotz seiner besonderen Art zu unterrichten und mit seinen Mitmenschen umzugehen, versuchte er stets, die Konzepte herunterzubrechen und verständlich zu erklären. Es war allerdings gar nicht so einfach, das umzusetzen.
Einfachheit ist eine große Tugend, aber es erfordert harte Arbeit, um sie zu erreichen, und Bildung, um sie zu schätzen. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, Komplexität verkauft sich besser. Die Computerindustrie ist nicht die einzige, die diese wunde Wahrheit entdeckt hat, ebenso die akademische Welt. Wenn Sie einen Vortrag halten, der von Anfang bis Ende kristallklar ist, fühlt sich Ihr Publikum betrogen und murmelt beim Verlassen des Hörsaals, das war alles ziemlich trivial, nicht wahr?
Während seiner Zeit in Eindhoven stellte er außerdem fest, nicht besonders für Teamarbeit geeignet zu sein. Nachdem er dort gemeinsam mit anderen Forschenden an dem Betriebssystem THE gearbeitet hatte, beschloss er, zukünftig nur noch alleine zu arbeiten. In etwa zu der Zeit, als Dijkstra seine Professur begann, fing er auch an, regelmäßig fachliche und private Manuskripte und Artikel zu verfassen. Insgesamt hat er bis zu seinem Tod etwa 1300 davon geschrieben und sie sind heute als die EWD-Reihe bekannt, da er sie immer mit seinen Initialen EWD versah und durchnummerierte. Der Großteil davon handelte von Mathematik oder Informatik. Es gab allerdings auch Reiseberichte, Briefe und Reden. Keinen seiner Artikel hat Edsger je mit einem Computer geschrieben. Er zog es vor, sie alle handschriftlich mit seinem Montblanc-Stift oder mit seiner Schreibmaschine zu verfassen. Die meisten dieser Artikel fotokopierte er und versendete sie dann an seine KollegInnen. Als Forschender sah er sich in der Pflicht, sich mit ihnen auszutauschen und seine Gedanken zu diskutieren. Obwohl er seine Artikel nie veröffentlichte, verbreiteten sie sich schnell in der internationalen Informatikgemeinschaft, da viele Empfänger ihre Kopien weiterleiteten. Ende der 60er Jahre befand sich die Computerprogrammierung dann in der sogenannten Softwarekrise. Die Leistungsfähigkeit der Software hinkte der Hardware hinterher und es gab viele gescheiterte Softwareprojekte. Dijkstra selbst beschrieb die Situation im Nachhinein mit folgenden Worten.
Als es noch keine Computer gab, gab es auch das Programmieren als Problem nicht. Als es dann ein paar leistungsschwache Computer gab, wurde das Programmieren zu einem kleinen Problem. Und nun, wo wir leistungsstarke Computer haben, ist auch das Programmieren zu einem riesigen Problem angewachsen. In diesem Sinne hat die elektronische Industrie kein einziges Problem gelöst, sondern nur neue geschaffen.
Deshalb setzte er sich für einen neuen Programmierstil ein, um die Qualität der Programme zu verbessern. Damit hatte er auch Erfolg.
In der Industrie wird nun Personal eingestellt, das ein viel besseres Training hat als in der Vergangenheit. Über die Jahre habe ich in der ganzen Welt Programmierung unterrichtet. Und die häufigste Reaktion der Zuhörer war, wie schade, dass mein Boss nicht hier ist. Das ist ein sehr trauriger Kommentar. Aber die Moral von der Geschichte ist, dass die industrielle Praxis stark unter dem Konservatismus, technischer Inkompetenz und den Managern dieser Projekte leidet.
Durch seine Forschung und Lehre wurde Dijkstra zu einer der treibenden Kräfte für die Akzeptanz der Computerprogrammierung als wissenschaftliche Disziplin. 1972, also mit 42, erreichte er einen seiner größten Meilensteine. Er gewann den Turing Award, die höchste Auszeichnung in der Informatik, die vergleichbar mit dem Nobelpreis ist. Verliehen wurde ihm der Award für seine grundlegenden Beiträge zur Entwicklung von Programmiersprachen. Gemeint war damit vor allem seine Arbeit in den späten 50ern an der Entwicklung von Algol, einer Familie von Programmiersprachen, aus der sich später zahlreiche weitere Sprachen entwickelten. Im Jahr 1973 zog er nach Nünen und wurde ab August hauptamtlich Research Fellow der Boros Corporation, einem Bürogerätehersteller, der damals für die Herstellung von Computern auf der Basis einer innovativen Hardware-Architektur bekannt war. Seine Aufgabe dort war es, seine eigene Forschung fortzusetzen und die anderen Forschungszentren des Unternehmens ein paar Mal im Jahr zu besuchen. Er war der einzige Forscher in seiner Zweigstelle des Unternehmens und arbeitete von zu Hause aus. Insgesamt schrieb er für die Boros Corporation über 500 wissenschaftliche Berichte. Wegen seines neuen Jobs konnte er nun nicht mehr an der Technischen Hochschule Eindhoven unterrichten. Allerdings fühlte er sich aufgrund seiner Arbeit isoliert und fürchtete, sein intellektueller Horizont würde schrumpfen, wenn er tagtäglich allein in seinem stillen Kämmerchen saß. Er hatte weiterhin das Bedürfnis, sich mit anderen Forschenden auszutauschen und wollte sein Wissen weitergeben. Deshalb beschloss er, seinen jüngeren KollegInnen bei ihrer Forschung zu helfen und die Arbeit an der Universität nicht komplett zu beenden. Er schränkte stattdessen seine Tätigkeit auf eine außerordentliche Professorenstelle ein und gründete den sogenannten Eindhoven Tuesday Afternoon Club. Dort besprach er dienstagnachmittags mit KollegInnen wissenschaftliche Probleme und die neuesten Veröffentlichungen. Meistens versuchten sie selbst Probleme zu definieren und dann gemeinsam zu lösen. Oder beschäftigten sich intensiv mit den Arbeiten der Mitglieder des Clubs. Sie betrachteten die verschiedensten Aspekte der Texte: Notation, Organisation, Präsentation, Sprache, Inhalt und so weiter. Man kann sich nur vorstellen, dass Edsger auch hier wieder mit seiner kritischen und rauen Art angeeckt ist. Trotzdem war der Club ein voller Erfolg. Mit 54, also im Jahr 1984, wechselte er auf den Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences an der Universität Texas in Austin. Es war nun das erste Mal, dass er offiziell als Informatikprofessor angestellt war. Auch hier wurde er berühmt für seinen eigenwilligen Unterrichtsstil. Da ihm der Austausch in seinem Tuesday Afternoon Club so gut gefallen hatte, entschloss er sich, in Austin eine neue Zweigstelle des Clubs zu eröffnen. Bis zu seiner Pensionierung im November 1999 erhielt er die wöchentlichen Treffen aufrecht. Zu seinen KollegInnen an der Universität hatte er gute Beziehungen. Und er und seine Frau luden regelmäßig zum Abendessen in ihrem Haus ein. Verschiedene Bilder zeigen Dijkstra und seine KollegInnen fröhlich bei Ausflügen oder gemeinsamen Abenden. Ich bin mir sicher, dass man, wenn man sich nicht gerade in einer fachlichen Auseinandersetzung mit ihm befand, durchaus viel Spaß mit ihm haben konnte. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt einen Großteil der Softwaretechnologie erfunden hatte, verzichtete er jahrzehntelang auf den Einsatz von Computern in seiner Arbeit. Heim-PCs waren in den 80ern schon längst etabliert, doch trotzdem weigerte er sich, sogar als er offiziell Informatikprofessor war, einen zu verwenden. Schließlich schafften es seine KollegInnen dann doch, ihn zum Kauf eines Macintosh-Computers zu überreden, aber so richtig warm wurde er damit nie. Er verwendete ihn höchstens, um E-Mails zu versenden oder um im Internet zu surfen. Mit 69, nach seiner Pensionierung, kehrte er gemeinsam mit seiner Frau zurück nach Nünen, wo sie wieder in ihr altes Haus zogen. Das Haus war sehr einfach und klein, und die beiden besaßen weder einen Fernseher noch einen Videorekorder oder ein Mobiltelefon. Dort führte er ein sehr bescheidenes Leben. Er ging nicht gern ins Kino und verbrachte seine Zeit lieber damit, Klavier zu spielen oder zu Konzerten zu gehen. Am 6. August 2002 starb er in Nünen nach einem langen Kampf gegen Krebs. Kurz vorher gewann er den PODC Influential Paper Award für verteiltes Rechnen. Nach seinem Tod wurde dieser dann ihm zu Ehren umbenannt in den Dijkstra-Preis, weil keine andere Person einen größeren Einfluss auf die Erforschung der Prinzipien des verteilten Rechnens gehabt hat. Edsger Wiebe Dijkstra war ein außergewöhnlicher Mann voller Widersprüche. Er war leidenschaftlicher Informatiker und verweigerte trotzdem den Einsatz von Technik im beruflichen und im privaten. Er beschäftigte sich mit allerlei sehr abstrakten und komplexen Themen und liebte gleichwohl die Einfachheit. Er war schroff und unhöflich und war trotzdem beliebt bei den Menschen in seinem Umfeld. Für mich macht ihn das zu einer sehr interessanten Persönlichkeit. Seine Beiträge zur Informatik waren genial und sind auch heute noch sehr relevant. Ohne Dijkstra wäre die Informatik nicht an dem Punkt, an dem sie heute ist.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von SpeakLow im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.